Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Nachmittag. Wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Zu deiner Ehre sind wir hier. Dich wollen wir groß machen. Wir wünschen uns, dass du verherrlicht wirst, auch an diesem Nachmittag, auch durch diese Predigt, vor allem durch dein Wort. Und so bitte ich dich, dass du mich gebrauchst als ein Werkzeug, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst, dass du mir deine Vollmacht schenkst, dass unsere Herzen offen sind für das, was du heute zu sagen hast. Hab Dank dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Seid ihr schon einmal einem Engel begegnet? Theoretisch möglich, denn in Hebräer 13, Vers 2 steht geschrieben, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ein spannender Vers, nicht wahr? Theoretisch könnte jede Person, jeder Mensch, der an unserer Tür klingelt, ein Engel Gottes sein. Ein Bote direkt aus dem Himmel. Das können wir nicht wissen. Deswegen ist es so wichtig, dazu ermahnt uns die Bibel liebevoll, gastfreundlich zu sein, ein offenes Haus zu haben. Die Bibel spricht ja immer wieder von solchen Begegnungen zwischen Engeln und Menschen. Und die Engel, so wie die Bibel sie uns beschreibt, sind ganz anders als die Darstellungen, die wir heute kennen. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts etwa, da gibt es diese Darstellungen der Engel als kleine Knäblein. Meist ein wenig übergewichtig, mit Flügeln und gelocktem Haar. Zarte Figürchen, die stellen wir uns gerne aufs Regal als Deko. Aber so schildert die Bibel Engel absolut gar nicht. Engel sind ehrfurchtgebietende Wesen und sobald sie von einem Menschen auch als übernatürliches Geschöpf erkannt werden, da erstarren die Menschen teilweise regelrecht vor diesen Wesen. Oder fallen nieder und wollen sie anbeten. Das verwehren die Engel. Ihnen gebührt die Anbetung nicht, sie gebührt nur unserem Herrn Jesus Christus. Aber wir haben es mit ehrfurchtgebietenden, übernatürlichen Wesen zu tun. In der Bibel oft dargestellt als kräftige, junge Männer, manchmal sogar bewaffnet. Heute werden wir uns eine Geschichte ansehen, die sozusagen von einem Engel eingeleitet wird. Eines Tages, da ist ein Priester im Tempel in Jerusalem. Sein Name lautet Zacharias. Er bereitet sich darauf vor, das Räucheropfer darzubringen. Er soll vor eine Menschenmenge treten und opfern. Das war seine Aufgabe zur Ehre des Herrn. Doch bevor er das tun kann, da hat er eine Erscheinung. Der Engel Gabriel, einer der wenigen Engel in der Bibel, die namentlich erwähnt werden, neben dem Erzengel Michael zum Beispiel, der erscheint ihm und er kündigt ihm an, Zacharias, du wirst Vater werden und deine Frau Elisabeth Mutter. Zacharias stellt das in Frage. Er bezweifelt diese Botschaft des Engels. Und das ist menschlich gesehen zunächst einmal absolut nachvollziehbar. Warum? Weil Zacharias und Elisabeth zu diesem Zeitpunkt schon, so berichtet es die Bibel selbst, in fortgeschrittenem Alter waren. Also in einem Alter, in dem man eigentlich keine Kinder mehr bekommen konnte. Und trotzdem, Zacharias, er zweifelt an der göttlichen Botschaft, die ihm der Engel Gabriel stellvertretend überbringt. Und dafür wird er stumm. Das ist sozusagen das göttliche Gericht für den Zweifel an der Größe und der Herrlichkeit und der Majestät Gottes. Und dann kann Zacharias nur noch vor die Menschenmenge treten und lächeln und winken. Er kann nicht mehr reden, er kann seinen Dienst nicht mehr ausführen. Aber wir erfahren, die Menschenmenge, die war sehr sensibel. Sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt habe. Ich habe das trotzdem einmal weitergedacht. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das eigentlich, wenn ich hier zum Predigtdienst eingeteilt bin und kurz vorher, wenn ich mich nochmal in mein Kämmerlein zurückziehe und bete, habe ich eine Erscheinung eines Engels. Der gibt mir eine Prophezeiung mit. Ich stelle diese Prophezeiung in Frage und dafür werde ich stumm. Manche von euch würden sich vielleicht darüber freuen. Andere vielleicht nicht und dann würde ich nur vor euch stehen und könnte nichts anderes mehr tun, als zu lächeln und zu winken. Ihr merkt, das ist heute nicht der Fall gewesen. Vielleicht habt ihr nächsten Sonntag mehr Glück. Nun, Zacharias wird also stumm, bis sich die Prophezeiung erfüllt, bis Johannes, der Täufer, das ist der Name seines Sohnes, zur Welt kommt. Und dann lesen wir in Lukas 1, ab Vers 67, geschrieben steht, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Was für ein Lobgesang, habe ich mir gedacht. Im Grunde ist das die Geschichte Israels in Kurzform. In wenigen Versen ist hier alles enthalten, was das Volk Israel erlebt hat. Aber das Wichtigste, das war der Gedanke, der mir zuerst in den Kopf kam, ist, Zacharias beginnt mit dem Lob Gottes. Sofort habe ich mich ertappt gefühlt, denn ich beginne meine Gebete allzu oft nicht mit Dank und Lob. Ich gehe gleich zur Bitte oder Fürbitte über. Und dann bitte ich für die Dinge, die ich mir einbilde zu brauchen, die ich nicht habe, die ich mir wünsche. Aber ich vergesse allzu oft, zu meiner Schande sage ich es, Gott zu loben und zu preisen und zu danken für all das Gute, das er mir schenkt in unserem Leben. Und für wie viel können wir Gott loben und preisen? Wie viel Dank können wir ihm bringen jeden Tag? Stimmt's? Dass wir Familie haben und Freunde oder einen Arbeitsplatz, einen gefüllten Kühlschrank, ein warmes Bett in dieser kalten Jahreszeit. Das ist nicht, Amen, eine Gemeinde, danke Rick. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe mir vorgenommen, meine Gebete wieder oder am besten immer mit Lob und Dank zu beginnen. Das Lob des Zacharias hat es überdies in sich. Es geht so tief. Er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist, worauf es ihm ankommt. Obwohl er dann auch auf die Geschichte Israels eingeht und auf die Befreiung, die Gott geschenkt hat, auch aus irdischer Unterdrückung. Das macht er nur ganz kurz, aber das kommt hier vor. Am Ende geht es vor allem um die Befreiung aus der Sklaverei, der Schuld und der Sünde, die Gott möglich macht durch Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Ja, Zacharias kommt auch auf seinen eigenen Sohn kurz zu sprechen. In einem Vers gegen Ende heißt es, und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Auch Johannes spielt eine Rolle in der Geschichte. Gott hat einen Plan mit diesem Mann. Gott benutzt ihn als sein Werkzeug. Ich dachte, wie glücklich kann sich Zacharias zu diesem Zeitpunkt schätzen, dass er nicht weiß, was mit seinem Sohn geschehen wird. Anders als Maria, die bei der Ankündigung der Geburt unseres Herrn Jesus schon mitgeteilt bekommt, dass ein Schwert durch ihre Seele dringen werde, erfährt das Zacharias noch nicht. Und ich dachte, eigentlich können wir dankbar dafür sein, dass auch wir das nicht wissen, was eines Tages aus unseren Kindern wird. Johannes der Täufer wird enthauptet werden, er wird im Gefängnis unter Herodes sterben. Wie schön ist es doch, dass Zacharias das zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Wie gut ist es, dachte ich bei mir selbst, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht und dass wir nicht wissen, was morgen ist. Wie beschwerlich wäre das Leben, wenn wir schon wüssten, was morgen kommt oder in einer Woche oder in einem Monat. Aber auch das ist nicht wirklich der Kern der Sache. Hier dieser Vers über Johannes den Täufer als Prophet des Höchsten, sondern noch einmal die Vergebung der Schuld und der Sünde. Schon angekündigt durch die Propheten des Alten Testaments. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Die Vergebung, die kommen wird im Messias, in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie viele von euch gerne reisen. Bei manchen, da weiß ich es, einige von uns waren schon auf der ganzen Welt, haben viel gesehen, viele Kulturen kennengelernt, viele Traditionen und Rituale gesehen. Und das unterscheidet sich von Land zu Land, wo man hinkommt. Und manchmal muss man auch besonders aufpassen, dass man nicht in Fettnäpfchen tritt, wenn man nicht mit den Gepflogenheiten vertraut ist. Aber eine Sache ist überall auf der Welt gleich. Ganz egal, wo du hinkommst, eine Sache ändert sich niemals. Menschen sind gefangen in ihrer Schuld. Menschen sitzen im Gefängnis ihrer Sünde, die sie auf sich laden im Laufe ihres Lebens. Und es gibt nur einen, der den Schlüssel hat zu dieser Gefängnistür, deiner Gefängniszelle, und das ist Jesus Christus, der Herr. Amen. Ihr Lieben, es gibt eine Geschichte, die wir eigentlich nur um diese Jahreszeit lesen oder auch im Fernsehen sehen, und das ist die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Wer kennt die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens? Na, immerhin ein paar. Also ich sage zu meinen Kindern manchmal, Kinder, es gibt Literatur, die musst du kennen. Die musst du kennen. Und aus meiner Sicht, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die gehört dazu. Den Inhalt musst du kennen. Und ich mache euch Mut, wenn ihr sie bisher noch nicht gelesen oder gesehen habt, dann schaut euch diese Geschichte einmal an. Eine ganz wundervolle, tiefgehende Geschichte. Natürlich bei weitem nicht so tief wie das Wort Gottes. Und trotzdem eine wirklich tolle, inspirierende Geschichte. Worum geht es? Ein alter Geizhals, der heißt Ebenezer Scrooge, ein verbitterter alter Mann, bekommt eines Tages Besuch von seinem ehemaligen Partner, der heißt Jacob Marley. Das Spannende ist, dieser Mann ist seit 7 Jahren tot. Und das heißt, Ebenezer Scrooge wird heimgesucht von einem Geist. Und dieser Geist, das ist das Besondere, der trägt eine ganz schwere Kette. Und im Dialog mit Ebenezer Scrooge, da fragt er ihn, also fragt Ebenezer Scrooge diesen Geist, was trägst du für eine Kette? Und der Geist antwortet, das ist die Kette, die ich im Leben selbst geschmiedet habe. Ich schmiedete Glied für Glied und Elle für Elle. Und das ist die Schuld und die Sünde, die ich auf mich geladen habe. Jeder Gedanke, den ich hätte denken sollen, aber niemals gedacht habe. Jedes Wort, das ich hätte sagen sollen, aber niemals gesagt habe. Jede Tat, die ich hätte tun sollen, aber niemals getan habe. Jedes Versäumnis meines Lebens, Glied für Glied und Elle für Elle, hängt hier an meinem Leib. Und dann sagt der Geist zu Ebenezer Scrooge, du trägst auch eine Kette. Und deine ist sogar noch schwerer als meine. Ebenezer Scrooge schaut an sich herunter und sagt, ich sehe keine Kette. Der Geist erwidert, auch meine wurde erst sichtbar am Tage meines Todes. Ich bin mir nicht sicher, ob Charles Dickens sich bewusst war, was für ein tiefes Bild er der Nachwelt hier überliefert. Es gibt Menschen bis heute, die kehren ihre Schuld unter den Teppich. Dann heben wir den Teppich hoch in unserem Alltag und wir kehren unsere Sünden einfach darunter. Und dann lassen wir den Teppich wieder fallen und denken, alles sei gut. Aber eines Tages, da hebt Gott den Teppich an. Und all der Schmutz und der Staub und der Dreck deines Lebens, der war nur unter dem Teppich deiner Einbildung verborgen, aber nicht bei Gott. Und du wirst all den Schmutz und den Dreck und die Sünde deines Lebens mitnehmen in die Ewigkeit, wenn du nicht vorher zu Jesus kommst. Ich dachte mir, wo ist meine Kette? Mir ist aufgegangen, ich trage keine Kette. Wisst ihr, wo meine Kette ist? Hier ist sie. Seht ihr, Jesus Christus kam und er kommt zu Benjamin Klamm. Er kommt zu jedem von euch, wenn ihr das wollt. Und er nimmt den Schlüssel zu dieser Kette, er sperrt diese Kette auf. Er nimmt sie nicht nur von meiner Schulter. Er lässt sie nicht nur zu Boden fallen. Er nimmt sie auf und er nimmt sie auf seine Schulter. Und dann schleppt er sie Meter um Meter um Meter um Meter diesen Hügel Golgatha hinauf. Und dann lässt er sich ans Kreuz schlagen mit meiner und deiner Kette. Freiheit von Schuld und Sünde nur durch den einen, Jesus Christus, den Herrn. Und das ist der Lobgesang des Zacharias. Die Frage ist, ist es dein Lobgesang? Ist es dein Lobgesang? Wir befinden uns mitten im Advent und man sagt ja so oft, der Advent, das sei die stade Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist der Advent überhaupt nicht stark. Der ist genauso hektisch und chaotisch und genauso vollgestopft mit Terminen wie das ganze restliche Jahr. Aber wir täten gut daran, dass wir uns diese Zeit immer wieder nehmen, wo wir uns einmal zurückziehen, zur Ruhe kommen, wo wir das Wort Gottes aufschlagen und uns bewusst machen, worum es eigentlich geht. Advent heißt Ankunft. Wir warten nicht auf das Christkind in dem Sinn, was unsere Gesellschaft daraus gemacht hat. Wir warten nicht auf Geschenke, nicht auf gutes Essen, nicht auf Zusammensein mit unserer Familie. Wir warten darauf, dass wer kommt? der Erlöser, Jesus Christus. Darum geht es. Und ich mache euch Mut in den nächsten 10 Tagen bis Heiligabend. Setzt euch immer wieder hin oder geht auf eure Knie oder steht auf und hebt die Hände, was auch immer über euch kommt durch den Heiligen Geist. Und dann gebt ihm die Ehre dafür, dass er eure Kette der Schuld genommen hat und an seinem Fleisch ans Kreuz getragen und dort zum Fluch geworden ist für uns. Freiheit nur durch Jesus. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Alle Ehre nur dem Herrn. Amen.